von mir. Ich bete noch zu Beginn. Herr, danke, dass es stimmt, was wir jetzt gerade gesungen haben, dass du wirklich dieser starke Turm bist, dass du das Auge im Sturm bist. Danke dafür, dass du derjenige bist, der uns durchträgt, der uns Hoffnung gibt, der uns Frieden schenkt. Danke, dass wir das gerade in Zeiten wie diesen, wo wir wirklich viele, viele schlimme Nachrichten hören, wo wir auch Dinge mitbekommen, ganz, ganz nahe bei uns, dass wir gerade da den Blick auf dich richten dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, das uns immer wieder neue Mut macht, Zuversicht schenkt, Hoffnung schenkt. Danke, dass du uns ermutigen willst und uns dann auch gebrauchen möchtest, dass wir andere trösten und andere ermutigen. Und Herr, so bitte dir jetzt für die Zeit, jetzt für die Predigt, dass du unsere Herzen öffnest, dass du dein Wort lebendig machst, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und uns begegnest. Amen. Ja, wir machen weiter in der Predigtreihe aus dem Kolosserbrief. Und wir kommen heute zu Kolosser 3, zu den ersten vier Versen dort. Und als Thema für die Predigt habe ich die Überschrift genommen, die bei mir in der neuen Genfer Übersetzung steht, über diesem Abschnitt. Da heißt das neue Leben, ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Und im Kolosserbrief finden wir, genauso wie generell in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, sehr, sehr viele Verse, die uns ermutigen, die uns Hoffnung geben, die uns wirklich Frieden auch schenken wollen, die uns unseren Blick auf Jesus, auf denjenigen richten wollen, der eben dieser starke Turm ist, der dieses Auge im Sturm ist. Und es ist so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, die sehr, sehr turbulent sind. Also wir haben das alle natürlich mitbekommen, wir haben jetzt mitbekommen, wie nahe das ist. Deswegen beten wir weiter dafür, beten wir für die Familie, dass sie da wirklich diesen Trost spürt. Beten wir auch für andere, die beteiligt waren oder involviert waren, die das mitbekommen haben. Graz ist nicht so groß, ich glaube, jeder von uns hat Kontakte und hat da was mitbekommen. Und da können wir echt beten, da können wir beten, dass Gott diesen Leuten begegnet, da können wir auch beten für uns als Gemeinde, dass wir, wie es in der Gemeindevision heißt, wirklich dieses Licht sein dürfen und Licht sein können. Das sind wir nicht aus uns heraus, aber das werden wir jetzt in der Predigt auch hören. Und wir bekommen es ja wirklich mit, dass es zurzeit sehr, sehr turbulent ist. Also es war jetzt das mit dem Amoklauf, dann war vor zwei Tagen jetzt der Staat Iran-Israel, wo wir alle nicht wissen, wie geht das weiter, was komplett eskalieren kann. Und. Wir können da, brauchen nur die Nachrichten lesen oder in Nachrichten schauen, was zurzeit passiert. Aber das ist nichts, was unerwartet ist für uns. Also mir taugt der Ausspruch von Billy Graham. Billy Graham hat gesagt, morgens liest er, in der einen Hand hat er die Tageszeitung und liest, was geschieht in dieser Welt, in der anderen Hand hat er die Bibel und liest, wie das vorhergesagt ist, was in der Welt geschieht. Und dann betet er dafür. Und das finde ich genial und das ist absolut der Fall. Also das, was jetzt passiert, ist nichts, was uns überraschen kann, sondern wir finden in der Schrift ganz, ganz viel. Es kommen diese turbulenten Zeiten. Wir lesen das in den Evangelien, wenn Jesus sagt, lasst euch nicht erschrecken. Ja, es wird Krieg geben, es werden die Katastrophen kommen, aber das ist nur der Anfang. Ja, das wird immer schlimmer, aber dieses Aber ist so wichtig, auch wenn Leid, auch wenn Verfolgung kommt und das wird kommen, dann ist Jesus derjenige, der durchträgt, der Hoffnung gibt, der bei uns ist, bei uns bleibt, der uns dadurch begleitet und nie alleine lässt. Aber es ist so wichtig, dass man eben, und da dient auch der Kolosserbrief ganz stark dazu, dass wir dieses Fundament haben. Weil Jesus sagt eben auch, wenn diese Dinge kommen, dann wird es die Leute erschüttern. Dann wird es die Leute erschüttern, es wird sie teilweise wirklich verzweifelt werden lassen. Die Schrift warnt auch davor, es wird auch der große Abfall kommen. Die Leute werden verzweifeln und zum Glauben aufhören, einfach weil sie das nicht mehr ertragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben. Dass wir wirklich ein sicheres Fundament haben. Dass wir wissen, worauf bauen wir unseren Glauben. Wer ist dieser Turm? Und ich finde diese Bilder, in der Bibel wird es öfter gesagt, Gott ist wie eine feste Burg. Gott ist meine feste Burg. Wenn ich in dieser festen Burg bin, dann bin ich sicher. Das ist wie ein Bunker. Ich liebe diese Bilder, wo diese Riesenburgen mit den dicken, dicken Steinmauern sind, vielleicht nur auf Felsen gebaut. Und dann kommen die Meereswogen, dann kommen Angriffe, aber in der Burg ist man sicher. Und das ist das Bild, was uns die Bibel vermittelt. Das ist das Bild, was uns die Bibel auch von Jesus vermittelt, dass er derjenige ist, der uns hält, der uns durchträgt und in dem wir geborgen sind. Bevor wir uns jetzt den heutigen Text anschauen, nochmal ein kurzer Rückblick. Der Kolosserbrief ist aufgebaut, wie bei Paulus oft die Briefe, dass zu Beginn der erste Teil ist, so ein bisschen die theoretische Grundlage ist es, wer ist Jesus? Wer sind wir in Jesus? Was haben wir in Jesus? Was haben wir durch Jesus? Das ist so ein bisschen die Basis, das ist das Fundament. Und im zweiten Teil des Briefes geht Paulus dann oft darauf ein, wie leben wir jetzt? Das findet man ganz stark im Epheserbrief, das haben wir auch im Römerbrief, das haben wir auch jetzt hier im Kolosserbrief. Die ersten beiden Kapitel sind so die Grundlage, sind das Fundament. Da haben wir viel gehört in den letzten Wochen vom Gerhard, vom Christoph, auch vom Mauritz. Dieser Blick auf Christus. Wer ist Jesus? Was hat er für uns getan? Wer ist Jesus in mir? Wer sind wir in Christus? Und die nächsten Wochen wird es dann darum gehen, wie leben wir jetzt als Christen? Was bedeutet das? Und der heutige Abschnitt ist so ein bisschen die Brücke. Das ist so ein bisschen die Einleitung, wo Paulus nochmal zusammenfasst. Und das werden wir dann gleich sehen, wo er praktisch die Grundlage gibt für das, wie wir als Christen dann leben sollen. Zu Beginn noch kurz Rückblick geben. Paulus ermutigt die Gemeinde, er ist beeindruckt von der Gemeinde, er ist dankbar für das, was Gott tut in der Gemeinde. Er sagt eben, ja, ihr habt begonnen, ihr habt zu glauben begonnen, euer Glaube ist lebendig, eure Liebe ist lebendig. Und es spricht sich herum, der Glaube breitet sich aus, auch durch die Gemeinde in Kolossee. Und dafür dankt Paulus, dafür er betet Gott, dass sie weitergehen, dass sie weiter wachsen, wie wir in der Predigt von Gerhard gehört haben. Aber er dankt dafür, wie sie begonnen haben. Dann haben wir gerade beim Sepp auch gehört und auch schon davor, dass Paulus dann aber auch warnt, es werden Angriffe kommen, es werden Irrlehren kommen, es werden Angriffe aus der Gemeinde kommen, es werden Herausforderungen und Versuchungen kommen. Und dass Paulus eben warnt, bleibt dran. Das sehen wir, das zieht sich durch die Bibel durch, immer und immer wieder, in den Evangelien, wo wir wissen, wer sind wir in Christus, was haben wir in Christus und wo wir aber immer wieder auch ermutigt und ermahnt werden, bleibt dran, haltet fest, wer überwindet, bleibt in Jesus, bleibt in ihm verwurzelt, da seid ihr sicher. Und das lesen wir eben auch in Kolosser 1. Wir sollen dran festhalten, an dem, was wir jetzt glauben, und wir sollen uns nicht abbringen lassen, eben durch die Einflüsse, die von innen kommen. Das war vor allem damals, zu Beginn waren das bei den Galatern zum Beispiel, diese Herausforderungen, wieder gesetzlich zu werden, mit Jesus zu beginnen, aber dann wieder religiös zu werden. Im Kolosserbrief schreibt dem Paulus, lasst euch nicht davon abbringen. Beginnt nicht da wieder nach irgendwelchen Speisevorschriften oder sonstigen zu leben, sondern bleibt fokussiert auf Jesus. Und da ermutigt eben die Schrift, dass wir wirklich, wirklich festhalten, dranbleiben, dass wir wissen, in Jesus sind wir geborgen, egal was kommen mag. Und wir sehen es ja, das Leid ist da und wir brauchen dieses Fundament. Wenn wir dieses Fundament haben in Christus, dann sind wir sicher, dann können wir auch andere ermutigen, dann können wir auch anderen helfen, dann können wir Trost zusprechen, dann können wir dieses Licht sein. Und jetzt eben zu unserem heutigen Text, das ist Kolosser 3, die ersten 4 Verse. Und ich lese eben nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Also wenn wir da kurz schauen, wer Jesus ist, was Jesus gemacht hat, das ist so typisch für Paulus. Paulus hat nur auf Jesus hingewiesen. Allein diesen 4 Versen ist unglaublich, wie sehr er Jesus in den Mittelpunkt stellt. Weil das ist das, was Christsein ausmacht. Es geht nicht darum, um Regeln, es geht nicht um Gebote, es geht nicht um irgendwas selber tun, es geht um Christsein. Und Paulus macht es in seinen Briefen dermaßen, ich glaube, man findet es nirgends im Neuen Testament so zentriert wie bei Paulus. Christus, Christus, Christus. Und er sagt es ja von sich selber, ich möchte nichts verkündigen außer Christus. Und das sehen wir eben hier auch, dieser absolute Fokus auf Jesus. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem von uns, dass wir alle diesen Fokus haben, dass das unser Leben ausmacht, als einzelne Nachfolger, auch als Gemeinde. Und dann machen wir zuerst den zweiten Abschnitt vom ersten Vers, wo Paulus den Blick nach oben richtet, wo er eben sagt, Christus sitzt auf dem Ehrenplatz. Ja, wir sollen uns nach der himmlischen Welt ausrichten, wo Christus sitzt. Christus sitzt auf dem Thron an Gottes rechter Seite. Warum ist dieser Blick so wichtig? Das bedeutet, Jesus ist derjenige, wie er selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist derjenige, der alle Mächte besiegt hat. Er ist derjenige, der den Tod besiegt hat. Die Bibel macht es ganz deutlich, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, er wird wiederkommen und, und. Das ist so wichtig. Jesus ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und Jesus sitzt auf dem Thron und lehnt sich nicht zurück und schaut dann zu, okay, was machen die Menschen da unten jetzt auf der Erde? Sondern die Bibel sagt immer und immer wieder, ja, er sitzt auf dem Thron, aber er schaut auf die Erde, er schaut auf seine Gläubigen und er bleibt nicht nur sitzen, sondern, wie wir es zum Beispiel im Hebräerbrief lesen, da heißt es, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums eingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Er setzt sich ein für uns, er betet für uns, er leidet mit, er trägt mit, er lässt uns nicht alleine. Und er macht noch was anderes, er hat gesagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn wenn ich zum Vater gehe, werde ich den Tröster, den Heiligen Geist zu euch senden. Und das habe ich so gut gefunden, wie ich im Vorbereiten der Predigt begonnen habe, da habe ich im Andachtsbuch im Glauben Christus schauen von Spurgeon gelesen. Christus ist in den Himmel eingegangen und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Von dort sendet er uns, er als unser Fürbitter, das Licht des Trostes auf uns. Dort wartet er und er will, dass wo er ist, auch sein Volk sein soll. Oh, welch glückseliger Gedanke, meine Brüder. Christus ist noch heute unter den Söhnen Menschen des Lichts. Das Menschen das Licht. Er hat den Heiligen Geist an seiner Stadt auf die Erde gesandt. Erzeugt von Christus. Der göttliche Tröster nimmt den Platz unseres Lehrers ein, der von dieser Erde ging. Also einfach diese Ermutigung. Jesus ist nicht gegangen und hat die Jünger, hat die Gläubigen, die Nachfolger allein gelassen, sondern hat gesagt, ich sende den Tröster zu euch. Und der wird in euch sein, der wird immer in euch sein. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Ja, Jesus sitzt auf dem Thron. Er als König, er hat alles unter Kontrolle. Auch wenn wir das Gefühl haben, die Welt ist komplett außer Kontrolle geraten. Aber wenn wir das Gefühl haben, es ist dermaßen turbulent, dürfen wir wissen, na, Jesus sitzt auf dem Thron. Und er bringt alles zu dem Ende, was er vorgesehen hat. Er bringt alles zu einem guten Ende. Das Happy End ist fix, das lesen wir in der Bibel. Und wir dürfen das wissen. Aber wenn noch so viele Stürme da sind, Jesus ist derjenige, der alles in der Hand hat. Und wir dürfen den Blick auf Jesus richten, dürfen ihm vertrauen, seiner Macht vertrauen, dürfen aber auch wissen, Jesus ist auch bei uns. Aber eben gerade in Zeiten wie diesen ist es so wichtig, dass man Fokus nicht auf die Wellen, auf die Stürme richten. Wie bei Petrus, der ist über das Wasser gegangen, aber wenn es noch so stürmisch war und solange der Fokus auf Jesus war, hat es funktioniert. Sobald er begonnen hat, auf die Wellen zu schauen, ist er gesunken. Und dann hat Jesus auch nicht zugeschaut und geschaut, was macht er jetzt, sondern die Hand war sofort da und er hat wieder rausgezogen. Und das ist so wichtig, dieser Blick auf Jesus, egal wie hoch die Wellen sind, egal wie sehr der Sturm auch toben mag. Und dann zum Beginn vom ersten Vers, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Allein dieser Vers ist unglaublich und ist so zentral, ist so wichtig, ist so essentiell für unseren Glauben als Christen. Das ist das, was Christsein ausmacht. Wir sind mit Christus zusammen auferweckt worden. Das steht in der Vergangenheitsform. Das ist geschehen. Wir haben neues Leben, weil wir mit Christus verbunden sind. Wir haben uns dieses Leben nicht erarbeitet, wir haben uns das nicht irgendwie verdient, sondern das ist reine Gnade. Aber Jesus ist nicht nur für uns gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Und wenn wir mit Jesus leben, wenn wir Jesus darum gebeten haben, dass er in unser Leben kommt und unser Leben neu macht, dann gilt das für uns. Dann sind wir jetzt bereits auferweckt. Wir sind bereits neue Menschen, wir haben dieses neue Leben. Und das erwähnt Paulus so oft in seinen Briefen. Und allein hier in diesem Abschnitt steht eben sehr, sehr viel drinnen. Von dem, wer Jesus ist, was Jesus macht, was Jesus tut. Paulus erwähnt es in seinen Briefen mehr als 150 Mal, entweder wir in Christus oder Christus in uns. Das ist das zentrale Thema von ihm, dass er immer und immer wieder darauf hinweist, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so zentral, dass wir das wissen, nein, nicht, dass wir es wissen, dass wir es erkennen, das ist ein Riesenunterschied. Dass wir das nicht nur im Kopf haben, sondern dass wir das erleben und erfahren, ja Jesus, was ich hier in diesen Versen über dich lebe, erlese, das erlebe und erfahre ich. Das ist zum Beispiel ein absoluter Fokus von diesen Fackelträger-Bibelschulen, Schloss Klaus oder auch Tauernhof. Und der Gründer von den internationalen Fackelträgern, der Major Thomas, der hat ein berühmtes Buch geschrieben, Christus in uns, Dynamik des Lebens. Und dann schreibt er eben, Christsein ist mehr als das Ausüben einer Religion. Mehr als das Streben nach Moral und weit mehr als die sentimentale Träumerei von hohen Idealen. Die Tatsache, dass Jesus Christus selbst das Leben und Inhalt des christlichen Glaubens ist, hebt das Christentum über all dies weit hinaus. Es macht den Glauben zu einem gegenwärtigen persönlichen Erlebnis. Durch den Herrn Jesus Christus wird das Christsein eine lebendige Erfahrung. Durch ihn allein kann es funktionieren. Oder der gleiche Autor im Buch Kraftvolles Christsein, Leben aus der Fülle. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mir nichts Langweiligeres vorstellen als ein Christentum ohne Christus. Zahllose Menschen gehen nicht mehr zum Gottesdienst, weil sie es satt haben, die Riten einer toten Religion mitzumachen. Sie haben genug von dem Versuch, ein Auto mit einem leeren Tank anzulassen. Wie schade, dass es nicht mehr Menschen gibt, die ihnen zeigen, dass Jesus Christus lebt. Ich kenne nichts, was das so unglaublich spannend ist, wie das Christsein. Als Christen teilen wir das Leben Jesu Christi hier und jetzt auf der Erde mit anderen. Wir sind mit ihm in die unerbittlichen und unbesiegbaren Ziele des allmächtigen Gottes eingebunden und haben die grenzenlosen göttlichen Mittel zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen. Also ich finde das eine gute Zusammenfassung von dem, was laut Neuem Testament den christlichen Glauben ausmacht. Also dass Jesus lebt, dass er in uns lebt, dass er unser Leben neu macht, dass er in uns wirkt. Und ich denke, oder ich vermute mal, es geht uns allen so, wie es der Sepp vor 2 Wochen oder 3 Wochen gesagt hat in der Predigt, wo es um diese Fülle Gottes gegangen ist, die in Christus ist und wo es dann heißt, an dieser Fülle habt ihr Teil durch Christus. Da hat der Sepp sowas in die Richtung gesagt wie, das hat er noch nicht einmal ansatzweise ergriffen. Und mir geht es zumindest so, also ich bin da ganz beim Sepp, weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist da auch vieles, vieles zu hoch und zu weit weg. Es klingt gut, klingt schön, aber ich würde mir viel, viel mehr wünschen, das wirklich zu erfassen, das zu begreifen, das zu erkennen, das auch zu erleben. Und da geht es, glaube ich, nicht nur uns so, sondern da ist auch den ersten Christen so gegangen. Und deswegen betet der Paulus immer wieder für die Gemeinden, wie es im Epheserbrief heißt, Epheser Kapitel 1, eben die Verse ab 17. Da schreibt Paulus dieses Gebet auf. Und da betet er, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und ich finde dieses Gebet, das ist so wichtig. Und ich wünsche mir das, dass wir das auch füreinander beten, dass wir das immer mehr erkennen, dass wir immer mehr erkennen und wirklich erfahren und erleben, wer ist Jesus? Und was bedeutet es, dass dieser Jesus, der auferstanden ist, dass der in mir lebt, dass der durch mich wirkt? Und das war recht herausfordernd, einfach bei der Predigtvorbereitung, weil das so eine Fülle ist. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht 150 Verse durch. Aber der Stefan hat mir eigentlich versprochen, ich habe wegen der letzten Predigt ein bisschen mehr Zeit, weil bei der letzten war es recht kurz bei der 70-Jahr-Feier, jetzt habe ich ein Bonusgutschrift. Na, keine Angst, also es wird das nicht länger. Aber es soll uns ermutigen, da wirklich auf die Suche zu gehen. Das mehr und mehr zu erforschen und zu ergründen, was ist das für ein Reichtum, für ein Schatz. In Christus liegen alle Schätze, alle Weisheiten, alle Reichtümer finden wir in Jesus. Und wir sind berufen, dass wir die Schatzkiste aufmachen und dass wir uns da auf die Suche machen. Was bedeutet das? Einfach ein paar Verse, wo das nochmal ganz, ganz zentral wird. Dass wir wirklich erfassen, was bedeutet mein Leben als Christ? Römer 6, Vers 6. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das ist so wichtig, da finden wir wieder diese Vergangenheitsform. So wie Christus gestorben ist, so sind wir mit ihm gekreuzigt worden. Und so wie er auferstanden ist, so haben wir durch Jesus neues Leben bekommen. Wir sind komplett neu gemacht. Wir sind nicht weiter Sünder, wir sind auch keine Sünder, denen vergeben worden ist, wie man es in christlichen Kreisen immer wieder hört. Na, wir sind neu gemacht, wir sind Heilige. Es gibt im Neuen Testament keine Stelle, wo echte Christen als Sünder beschrieben werden. Wir waren Sünder, aber das ist vergangen. Das ist begraben. Der alte Mensch ist tot und wir sind jetzt in Christus. Oder eben auch in unserem Brief, im Kolosserbrief. Lese jetzt nicht alles vor, aber auch hier wird noch einmal erklärt und aufgegriffen, dass man eben mit Jesus, dass das die wahre Beschneidung ist, dass wir mit Jesus gestorben sind, aber eben auch zu neuem Leben erweckt worden sind. Und dass Jesus derjenige ist, der uns komplett alles vergeben hat und der uns jetzt aber auch ermutigt und bevollmächtigen will, dass wir dieses neue Leben führen. Dass wir eben wirklich mehr und mehr ergreifen, wer sind wir jetzt? Denn daran scheitern viele oder verzweifeln auch viele, dass man diese Identität nicht wirklich erfasst hat. Und dass man probiert, aus eigener Kraft heraus ein christliches Leben zu führen. Major Thomas sagt eben, das ist wie wenn ich dieses Auto schieben probiere. Das ist mühsam, das ist anstrengend, da kommen wir nicht weit, sondern es geht darum, dass der auferstandene Christus wirklich in uns lebt, durch uns lebt und uns verändert. Und dass wir dafür beten, dass wir das wirklich immer mehr erfassen und dass wir darin verwurzelt sind, dass wir echt sagen können, ja, Jesus, lass mich das erfahren. Lass mich erkennen, was bedeutet das, wie es hier zu Beginn des Verses heißt, dass wir an der Fülle Gottes teilhaben. Was heißt das konkret? Was bedeutet das konkret, dass genauso wie Christus mit der Fülle Gottes erfüllt war, dass auch wir mit dieser Fülle Gottes jetzt erfüllt sind, dass wir teilhaben dran, weil Jesus in uns lebt. Weil es lebt nicht ein Teil von Jesus in uns oder ein Teil vom Heiligen Geist oder ein Teil Gottes. Na, Gott selbst lebt durch den Heiligen Geist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind genauso erfüllt. Wir sind genauso erfüllt wie Jesus damals, wenn eben Jesus in uns lebt. Dann möchte er selbst in uns leben und durch uns leben. Und der Paulus, der betont das immer und immer wieder, gerade auch im Brief an die Galater, wo sie eben begonnen haben, wieder nach bestimmten Gesetzesvorschriften zu leben. Das war so ein bisschen Christus und. Ja, wir sind gerettet, aber wir müssen uns ans Gesetz halten. Wir sollten uns an die Rituale halten, wir sollten uns an die Speisevorschriften halten. Und dann sagt Paulus oder schreibt zu ihnen, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben. Und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das war das, was das Leben von Paulus so geprägt hat. Und dort hat er die Gemeinden immer ermutigt, dass sie wirklich verstehen, nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns, er lebt durch uns. Oder auch dieser Zuspruch, der gerade heute so wichtig ist. Johannes 16, 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und wieder die Begründung, in Jesus haben wir diesen Frieden. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt, sagt Jesus. Aber er selbst ist der Frieden. Und wenn wir in Jesus leben, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann haben wir auch diesen Frieden. Und ich habe das früher ein bisschen verwirrend gefunden. Zum einen Christus in mir, zum anderen ich in Christus. Wie ist das? Wie funktioniert das? Und natürlich, Bilder sind immer nur Bilder und können geistliche Wahrheit nicht ganz ausdrücken. Aber ich habe es ein bisschen verstanden mit dem Bild von einem Schwamm. Wenn ich einen großen Schwamm nehme und den tauche in einen Eimer mit Wasser, dann ist der Schwamm sowohl im Wasser, aber das Wasser geht auch in den Schwamm hinein. Und ich kann viel Wasser aus dem Schwamm herausdrücken. Wie gesagt, das ist nur eine kleine Veranschaulichung. Aber es reicht bei weitem nicht, dass wir das wirklich erfassen. Was heißt es, dass wir in Christus sind? Und da findet man viele Stellen, die gehen jetzt nicht alle der Reihe nach durch. Aber die Aufforderung von Jesus, bleibt in mir. Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Dazu sind wir berufen. Wenn wir in dieser Verbindung mit Jesus bleiben, dann sind wir sicher. Jesus sagt auch, wer nicht in mir bleibt, der kann eben keine Frucht bringen und der verdorrt. Aber wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Und die bekannte Stelle, die der Christoph gehabt hat in der Predigt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Allein dafür können wir echt beten, dass wir das erfassen. Was heißt das? Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir kaum Hoffnung spüren, wo man das Gefühl hat, ui, es wird alles schlimmer. Es wird alles bedrückender, es wird alles belastender. Wir haben unglaublich viele Leute zurzeit, die echt psychische Probleme haben, die unter Angstzuständen leiden, die unter Depressionen leiden. Weil egal, wo man hinschaut, Krieg dort, Konflikt da, Tragödie hier, das kann einen echt fertig machen. Und dann tut es so gut, diesen Blick auf Jesus zu richten. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. In ihm haben wir Frieden, in ihm haben wir Hoffnung. Alle Reichtümer haben wir durch Christus, Philipper 4, Vers 19. Oder wie es Paulus sagt, durch Jesus kann ich alles. Nichts ist mir unmöglich, durch den, der mich stark macht. Der hilft mir auch, durchzugehen, voranzugehen, egal was passiert. Jetzt hängt es gerade. Kann man ans Weiterklicken, bitte? Dankeschön. Noch einzelne Stellen, wo eben Jesus sagt, ja, wir werden kommen und wir, er und der Vater, werden in uns wohnen. Wenn er weggeht, wird er trotzdem kommen, durch den Heiligen Geist wieder in uns wohnen. Ich finde Allah das so genial, dass der Vater und der Sohn werden in uns wohnen, wie Jesus hier sagt. Der Heilige Geist wohnt in uns. Also Gott in seiner Fülle wohnt in uns, wenn wir an ihn glauben. Oder dann 2. Korinther, wo Paulus sagt, prüft euch selbst, prüft euren Glauben. Das ist ja ein bisschen nicht ganz richtig übersetzt. Er fragt, ihr müsstet doch erkennen, dass Christus in eurer Mitte ist. Eigentlich heißt es, dass Christus in euch ist. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende am Glauben ist, dass Christus in uns ist. Und dass er eben in unseren Herzen wohnt. Es gibt noch ganz, ganz viele Stellen, lesen wir jetzt nicht durch, aber die Bibel ist voll. Das Neue Testament ist voller Stellen. Christus in uns, wir in Christus, was Jesus in uns macht, was er in uns wirkt, wer Jesus in uns ist. Und es zahlt sich wirklich aus. Das wäre hier super Predigt, Themenpredigtreihe, das einmal zu ergründen. Weil da haben wir ganz, ganz viel noch zu forschen, zu erkennen, zu entdecken und dafür zu beten, dass wir das wirklich erfassen im Herzen. Aber Paulus bleibt dabei nicht stehen, sondern das Ganze soll auch Auswirkungen haben. Das Ganze soll sich auf unser Leben auswirken und wir sollen unser Leben eben danach ausrichten. Wir sollen jetzt auf diese himmlische Welt ausgerichtet sein. Wir sollen ausgerichtet sein auf das, was im Himmel ist. Aber eben mit dieser Begründung zu Beginn, da ihr zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Also die Begründung ist, das ist bereits geschehen und jetzt soll man dementsprechend leben. Und da ist die Bibel voll davon, dass sie eben sagt, ja, wir als Christen, wir sollen uns nach dem Reich Gottes ausstrecken, wir sollen nach dem leben, was droben ist. Aber was bedeutet das? Wenn ich jetzt da lese, wir sollen uns auf die himmlische Welt ausrichten, wir sollen unsere Gedanken auf das, was im Himmel ist, ausrichten. Was heißt das konkret für mein Leben? Und da können wir auch wieder auf Jesus schauen, weil Jesus hat das vorgelebt. Jesus, als er auf der Erde war, war er ganz auf den Vater ausgerichtet. Er hat gesagt, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat auch gesagt, ich kann nichts aus mir selber heraus tun, sondern alles, was ich tue, das tue ich durch den Vater. Und Jesus war ganz eng mit dem Vater verbunden. Wir lesen in der Schrift auch, dass Jesus erfüllt war vom Heiligen Geist und dass der ihn bevollmächtigt hat, so zu leben. Und da sind wir jetzt auch herausgefordert. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer von sich sagt, er sei mit ihm, also mit Christus verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist eine Verpflichtung, die für uns als Christen gilt. Wir sollen einfach so leben, wie Jesus gelebt hat. Das kann wieder was sein, was uns komplett frustriert. Also ich schaffe das nicht. Das schafft keiner von uns. Und da geht man kaputt, wenn man probiert, das zu machen. Weil das haben Leute immer wieder versucht. Wie hat Jesus gelebt? Ich probiere das Gleiche. Aber das funktioniert nicht. Sondern da müssen wir wieder zu dem Fundament zurück. Wir sind mit Christus verbunden. Wie Paulus sagt, ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Leben ist nur möglich, wenn Jesus in uns lebt, wenn er durch uns lebt. Und dann sollen wir unsere Gedanken eben auf das ausrichten, was droben ist. Andere Übersetzungen sagen, trachtet danach. Das ist nicht so eine lockere Empfehlung. Schaut mal, ob ihr Zeit habt. Schaut mal, ob das was bringt für euch. Sondern das ist eine ganz strenge Ermahnung. Trachtet danach. Richtet euer Leben danach aus. Das ist so, wie wenn ein Sportler das Ziel hat, olympische Medaille zu gewinnen. Dann trachtet er danach. Dann investiert er sein ganzes Leben darin. Dann ändert er seine Lebensschlaf-Essgewohnheiten. Trainiert jeden Tag. Darum geht's. Aber eben keine religiöse Leistung. Es geht darum, wonach sind wir ausgerichtet? Was ist uns wichtig in unserem Leben? Was ist das Ziel von unserem Leben? Jesus sagt auch den Jüngern in der Bergpredigt, sagt er ganz klar, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Da gibt es auch das gleiche Wort, trachtet. Trachtet nach dem Reich Gottes. Das soll Priorität in eurem Leben haben. Wenn ihr mir nachfolgt, dann soll das Priorität haben. Warum? Weil das ist das, was ewig Bestand hält. Das ist das, worum es wirklich geht. Das ist das, was unser Leben prägen und bestimmen soll. Und Paulus hat das auch ganz, ganz klar gesagt, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist das Sterben für mich ein Gewinn. Der Satz hat mich immer fasziniert, aber ich habe mich immer auch gefragt, könnte das genauso schreiben? Könnte ich von mir aus ehrlich sagen, Jesus, du bist mein Leben. Du bist der Inhalt meines Lebens. Sterben ist ein Gewinn, weil dann bin ich bei dir, dann sind wir komplett vereint. Aber der Inhalt, das Ziel, das Fundament meines Lebens bist du. Ich würde es mir wünschen und ich bete dafür, dass es mehr und mehr wird. Aber ich muss ehrlich sagen, oft ist es nicht so. Und Paulus blickt dann zurück und sagt, im Vergleich zu meinem Leben früher in Philipper 3, schreibt er eben, meinen Herrn zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Da geht es nicht darum, dass Paulus sich zurückgezogen hat und dass er irgendwie als frommer Eremit sein Dasein gefristet hat, sondern er hat einfach sagen können, Jesus ist derjenige, der der Inhalt seines Lebens ist. Und alles andere von früher, seine Religiosität, seine Frömmigkeit, was auch immer da war, das erachtet er im Vergleich zu Jesus wie Müll. Und bekannte Stelle, 2. Korinther 5, wo Paulus sehr, sehr klar macht, bei all dem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, da steht die Begründung. Warum? Warum ist Jesus gestorben? Unter anderem eben dafür, wie es hier heißt, damit die, die leben, jetzt nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also wenn wir wirklich glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, wenn wir das annehmen, dann geht es darum, dass wir jetzt für ihn leben. Nicht aus eigener Kraft heraus, das macht Paulus hier auch deutlich, sondern er sagt, alles, was uns antreibt, ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, wie wir im Römerbrief lesen, ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Das ist auch wieder nicht eigene Leistung, das können wir nicht. Aber wenn Jesus uns so erfüllt, dann wollen wir auch nur noch für ihn leben. Dann wollen wir auch die Schätze im Himmel sammeln, wie es Jesus sagt. Wo er sagt, sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde. Das vergeht alles. Wir können Luxus erarbeiten, wir können in der Karriereleiter ganz weit hinaufgehen. Wir können unser Leben genießen und und. Das sind alles keine schlechten Dinge, aber nichts davon bleibt. Und wir alle müssen uns die Frage stellen, wofür lebe ich? Wofür investiere ich mein Leben? Wofür investiere ich meine Zeit, mein Geld, meine Kraft? Wo setze ich mich ein? Wie gesagt, schon öfter erwähnt heute, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Christus in mir, aus seiner Liebe heraus. Und deswegen sagt Paulus auch, wir sollen dieser Welt gegenüber gestorben sein. Unser Leben ist verborgen mit Gott und wir sollen wirklich, wirklich wissen, dieses Leben ist abgeschlossen. Wenn wir dieser Welt gegenüber gestorben sind, dann heißt das nicht, aber wenn die Bibel sagt, wir sind der Sünde gegenüber gestorben, unsere Sünden sind mitgekreuzigt, trotzdem fallen wir immer wieder. Das passiert, das ist Fakt. Trotzdem kann uns die Welt immer wieder versuchen und verlocken, das ist ganz klar. Das lesen wir auch im Kolosserbrief. Lasst euch nicht verlocken und versuchen. Das ist eine Herausforderung. Aber wir sind gestorben, meint, wir müssen nicht mehr. Durch Christus muss ich nicht mehr sündigen. Ich muss der Versuchung nicht mehr nachgeben. So wie es Luther gesagt hat, wenn die Versuchung an die Tür klopft, schickt er Jesus hin zum Aufmachen. Einfach weil er weiß, in Jesus bin ich sicher. Ich selber schaff's nicht. Aber in dieser Abhängigkeit wissen wir, na, das kann uns und wird uns nicht wegbringen. Und wir dürfen eben wissen, in Christus sind wir komplett neu. Wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist geschehen. Und jetzt dürfen wir eben diesem neuen Leben entsprechend leben. Wir sollen danach leben. Und wir dürfen wissen, zum Schluss noch, Vers 4, diese Hoffnung. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Also Christus ist unser Leben, wie es hier heißt. Und wenn wir das haben, wenn wir wirklich sagen können, ja, Jesus, du bist mein Leben, dann dürfen wir wissen, wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm auferweckt. Wir dürfen aber auch wissen, wir dürfen an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn er wiederkommt, ja, das ist noch nicht der Fall, die Herrlichkeit ist noch nicht sichtbar. Das sehen wir auch in verschiedenen anderen Stellen, wie 2. Thessalonicher, wo es eben heißt, Paulus ermutigt die Gemeinde wird verfolgt, wird bedroht, wird bedrängt. Dann schreibt er euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Und wann wird das geschehen? Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Also wenn Jesus wiederkommt, wenn er sichtbar hier auf der Erde erscheint, dann werden wir das erleben, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dann wird sichtbar werden, was jetzt noch, wie es im Vers davor heißt, was jetzt noch verborgen ist. Ja, es ist noch verborgen, aber dann wird sichtbar werden. Und wir haben auch diese Zusage, wenn Jesus kommt, wenn er sein Reich aufrichtet, dann werden wir auch erleben, er ist derjenige, der dann alle Tränen abwischen wird. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und das ist eine lebendige Hoffnung, an der wir festhalten dürfen, auf die wir bauen dürfen, worauf wir uns freuen dürfen. Und das ist etwas, wo wir wissen, bis das ist, wollen wir uns einsetzen, wollen wir uns von Gott gebrauchen lassen. Wollen wir uns von ihm trösten lassen, wir wollen uns von ihm ermutigen lassen, wir wollen uns von ihm seinen Frieden schenken lassen und wollen aber auch beten. Aber Herr, gebrauch du uns als Gemeinde, als Christen, hier in dieser dunklen Zeit, hier in dieser Zeit, wo das noch nicht sichtbar ist, wo die Leute Trost brauchen, wo sie Hoffnung brauchen, wo sie Ermutigung brauchen, wo sie Liebe brauchen. Herr, erfüll du uns und gebrauch du uns zu deiner Verherrlichung, dazu, dass dein Reich gebaut wird, bis du wiederkommst. Amen.